Nicole, ich habe nach langer Zeit wieder eine fette Online-Bestellung gemacht und darunter waren auch Mikroshorts. Ich muss sagen, sie saß sehr gut. Ich fand sie auch cute und alles, aber ich hatte trotzdem direkt den Gedanken, würde ich so wirklich aus dem Haus gehen? Ist die nicht vielleicht zu kurz? Und das ist ein Satz, den ich auch viel in meiner Jugend gehört habe von meiner Familie. Und jetzt frage ich mich so ein bisschen, was soll ich machen? Soll ich sie behalten? Soll ich sie nicht behalten? Sind das meine Gedanken? Sind das die Gedanken meiner Eltern?
Also ich finde erstmal, dass du sie auf jeden Fall behalten solltest. Ja, das Wetter wird schön, du in diesen Shorts, kann nur fantastisch enden. Aber nee, die Gedanken kenne ich auf jeden Fall. Man ist ausgezogen, ist schon super lange erwachsen und trotzdem erwische ich mich in manche Situationen dabei, dass ich mich frage, boah, was würden Mama und Papa jetzt sagen? Und dass unsere Eltern und vor allem unsere Väter uns prägen, das ist nichts Neues. Dafür gibt es schon den Begriff Daddy Issues. Trotzdem ist nochmal eine Herausforderung, wenn der Papa aus einer anderen Kultur kommt.
Voll. Und genau diese Herausforderung beschreibt die Journalistin und Autorin Tesnim Kadiri als Baba-Issues. Und was genau das ist und wie ihr Vater sie bis heute prägt, darüber sprechen wir heute mit ihr. Ich bin Iona.
Und ich bin Nicole.
Und wir sprechen mit ihr darüber, weil wir wie in jeder Folge immer eine Facette des Migra-Lebens abbilden wollen.
Gemischtwarenladen, der Podcast.
Tesnim, wie schön, dass du da bist.
Yeah, danke euch für die Einladung. Sieht sehr cute aus.
Danke, danke. Wir haben uns sehr viel Mühe wieder beim Aufbauen gegeben.
Vielen Dank, wir freuen uns sehr. Wir haben ja gerade off-cam schon über dich gesprochen. Und zwar bist du Journalistin, du bist Moderatorin beim Auslandsreport Weltspiegel, klärst auf deinen sozialen Kanälen auf und zähltest 2024 zu den Top bis 30 Talenten im deutschen Journalismus. Glückwunsch erstmal dazu, das ist ein sehr beeindruckender Lebenslauf bis hierhin. Du bist also mehr als erfolgreich und doch beschreibst du in deinem Buch Baba Issues, dass du das Gefühl hast, als Tochter versagt zu haben. Warum?
Geile erste Frage.
Also, danke für die Einladung. Weil ich glaube, dieser Erfolg, weil ganz oft fragen mich Leute in der Branche, die an einem ähnlichen Punkt sind wie ich, weiter sind oder die so sagen, boah, krass, da will ich mal hinkommen, weil sie jünger sind zum Beispiel, sagen mir dann, wow, deine Eltern müssen richtig stolz auf dich sein. Und ich finde, das ist immer ein interessanter Punkt, weil ich glaube, viele Migra-Girls können da relaten. Ich glaube gar nicht, dass meine Eltern so stolz sind auf meinen beruflichen Erfolg. Und ich glaube vor allem, wenn ich auf meinen Barber gucke, kann er gar nicht so stolz darauf sein, weil seine Vorstellung von einer tollen Tochter hat nicht so viel mit beruflichem Erfolg zu tun und vor allem nicht damit, dass ich als Frau so präsent bin und so stark zu sehen bin. Also ich glaube, er wäre richtig stolz auf mich, wenn ich vielleicht so eine Lehrerin wäre und vielleicht auch ein bisschen ruhiger wäre und eine ganz tolle Familie aufbauen würde und ja, vielleicht nicht in diesem Outfit hier in einem Podcast sitzen würde. Also so ganz viele kleine Sachen, die mehr mit einem anderen Bild davon zu tun haben, dass er in seiner Traumvorstellung von einer ältesten Tochter hat. Ich glaube, meine Mutter ist schon ganz stolz, das sagt sie aber trotzdem, also ich muss sagen, sie kommuniziert es jetzt nicht so auf die Art, auf die man das denken würde. Ich habe letztens nochmal gemeint, übrigens, diesen Sonntag bin ich wieder im Fernsehen beim Weltspiegel und war so, ah, echt? Okay, cool. Und ich kann deine Hand abzählen, wann meine Mutter, glaube ich, den Weltspiegel geguckt hat, weil sie das an sich schon cool findet. Aber ich finde es interessant, mit nicht-migrantischen Frauen in der Branche zu reden, weil die mir ganz oft erzählen, oder auch Männern, die mir ganz oft erzählen, dass deren Eltern jedes Mal einschalten, egal wie oft sie kommen und allen davon erzählen. Und zumindest, muss ich sagen, bekomme ich davon jetzt nicht so viel von meinen Eltern mit.
Also wir finden das auf jeden Fall richtig, richtig cool, was du machst.
Aber und dein Outfit.
Und dein Outfit. Same. Aber wenn du auch das Wort Versagen sagst, also das heißt ja quasi, dass es schon auch total was mit dir macht. Ich meine, ich glaube, du kannst ganz objektiv sagen, ist schon krass, was du für dein Alter alles erreicht hast. Aber trotzdem ist dir die Meinung deiner Eltern so wichtig, dass du sagst, so boah, aber weiß ich gar nicht so richtig.
Ja, also ich auf Lesungen, wenn es um mein Buch Baba Issues geht, dann spreche ich auch ganz oft mit anderen jungen Frauen darüber. Ich glaube, das Ding ist, dass man sich so ein bisschen entscheiden muss als Person, die merkt, ich glaube, mein Vater in meinem Fall hat andere Vorstellungen davon, wie ich mein Leben leben sollte, zwischen der Person, der man nun mal ist, also dem, was ich in mir drin spüre und dem, wozu ich mich entwickelt habe als Frau und den Vorstellungen von den Eltern. Und man muss, glaube ich, entscheiden, welchen Tod möchte ich sterben? Möchte ich eher mich selbst so leben und wahrnehmen, wie ich Bock drauf habe? Möchte ich der Mensch sein, auf den ich stolz bin? Oder ist es mir so wichtig, dass mein Barber stolz auf mich ist, dass ich vernachlässige, was ich eigentlich instinktiv sein möchte? Und Ich habe irgendwann gemerkt, ich fände es ehrlich gesagt enttäuschender, wenn ich mich selbst vernachlässigen würde für eine andere Person, als zu wissen, dass eine so eigentlich wichtige Person in meinem Leben nicht glücklich damit ist, was ich tue und mir Liebe nicht auf die Art schenkt, auf die einem ein Vater im besten Fall wahrscheinlich Liebe schenken sollte, also bedingungslos. Aber irgendwann habe ich gemerkt, boah, ich habe meine Teenage-Zeit ganz lange keinen Barber gehabt, so wie ich es mir hätte gewünscht hätte, einen bedingungslos liebenden Vater, der immer für mich da ist, mir viele Fragen stellt. Das hatte ich einfach nicht. Und wenn ich das verliere, ich meine, davor war nicht so viel da, dann habe ich lieber mich selbst. Und deswegen habe ich dann irgendwann entschieden, ja, it's fine. Es ist auf jeden Fall nicht optimal, aber dann bleibe ich lieber mir selbst treu.
Voll stark.
Sehr mutige Entscheidung.
Ich glaube, es ist auch natürlich klar, dass man nicht genau die gleichen Vorstellungen hat wie seine Eltern. Und ich meine, du ziehst dein Leben ja auch durch, wir haben schon gehört, du machst sehr, sehr viel beruflich als auch privat. Wann hattest du denn vielleicht zuletzt so eine Situation, wo die für dich vielleicht ganz normal ist oder für deine Umgebung, aber wo du direkt so im Kopf hattest, boah, würde mein Vater das jetzt sehen, der wird bestimmt irgendwie das und das sagen.
Ja, wenn ich zum Beispiel ins Freibad gehe, weil das Erste ist, was ich an einem sonnigen, warmen Tag machen möchte als junge Frau, dann weiß ich, dass das etwas ist, was für meinen Barber nicht gut wäre. Also ich lebe wirklich ein Leben, bei dem ich mich total wohlfühle mit all meinen Entscheidungen. Und da im Alltag gar nicht so viel drüber nachdenke. Aber die Vorstellung, dass mein Barber mich in alltäglichen Situationen an einem heißen Sommertag sehen würde, wie ich dann zum Beispiel zum Freibad steppe und mir gar keine Gedanken mache, ist eine Horrorvorstellung für mich und glaube ich auch für ihn. Er will sowas niemals sehen. Ich will nicht, dass er mich so sieht, weil ich einfach weiß, wie enttäuscht er von mir wäre und wie traurig ich auch wäre, wenn ich damit konfrontiert wäre, wie er mich anschauen würde in so einem Moment. Das sind mittlerweile ganz normale Situationen in meinem Alltag, weil ich einfach das tue, worauf ich Bock habe. Aber das war ganz sicher nicht so in meinem Teenage-Aufwachsen. Da habe ich für sowas total gekämpft und hätte das zum Beispiel heimlich gemacht oder hätte davon geträumt, an einem heißen Sommertag einfach mit meinen Freundinnen das zu machen, was meine Schulfreundinnen auch gemacht haben. Das war damals so nicht möglich. Und ich weiß noch, eine Situation hat mein Barber mir mit meinem Umzug geholfen. Das war so eine Phase, in der wir, nachdem ich schon ausgezogen war und dann nach Köln umgezogen bin, wir wieder ein bisschen miteinander geredet haben und wir sind mit dem Auto in mein neues Viertel gefahren und ich weiß noch, ich habe rausgeguckt, es war richtig sonnig und Leute waren so vor Cafés und Bars und saßen zusammen und haben gequatscht und mein Barber hat es angeguckt und für ihn war das erschreckend. Also, ne, ich judge das nicht, ich glaube, das ist einfach eine andere Lebensrealität, aber für ihn war es erschreckend zu sehen, dass junge Menschen anscheinend so sehr darauf angewiesen sind in seinen Augen, an einem schönen Sommertag zum Beispiel Alkohol zu trinken und nicht anders miteinander Zeit verbringen können. Das war seine Wahrnehmung davon. Und ich fand es krass, weil ich habe darauf geguckt und habe gedacht, oh, voll sweet, so ein schöner Sommertag in Kölle, wie nice. Und habe gar nicht darüber nachgedacht, ob die Leute jetzt Alkohol trinken oder nicht. Aber für ihn war das wirklich eine Situation, wo er gedacht hat, glaube ich, boah, wenn meine Tochter da wäre, das wäre nicht gut. Hätte er nicht schön gefunden. Und er hat dann in dem Moment auch mir gesagt, dass er es zum Beispiel nicht so cool findet, dass junge Menschen das anscheinend brauchen. Und er meinte, ja, siehst du, also ich würde mir wünschen, dass junge Menschen einfach anders Zeit miteinander verbringen, irgendwie picknicken gehen oder sowas. Und ich dachte so, ja, krass, das ist eine ganz andere Lebensrealität. Und ich habe mich mittlerweile wirklich davon ein bisschen entfernt, so zum Beispiel auf so eine Stadtsituation in Köln zu blicken. Was für mich eher sweet war.
Ja, ich hatte solche Situationen auch schon. Also nicht beim Thema Alkohol, das sind meine Eltern an vorderster Front. Aber irgendwie so, oh, das Outfit ist aber voll kurz, wo ich halt irgendwie dachte, hey, voll das geile Outfit, so, die Hose bin ich auch. Jetzt hast du ja schon so einen Overview gegeben, was so Barber-Issues sein könnten. Aber ich meine, das Wort, das leitet sich ja vom Wort Daddy-Issues ab. Vielleicht kannst du noch einmal abgrenzen, was denn jetzt genau der Unterschied zwischen den beiden ist.
Ich glaube, Daddy-Issues haben wirklich ganz klar nichts mit irgendwie Beziehungen mit älteren Männern oder so zu tun und Barber-Issues auch nicht.
Gut, danke für die Klarstellung.
Danke.
Aber wenn man sagt, Daddy-Issues sind eher so Vaterkomplexe, also vielleicht auch eine schwierige Vater-Tochter-Beziehung, würde ich sagen, dass bei Barber-Issues diese migrantische Ebene dazukommt und das verkompliziert Sachen wirklich. Also da ist dieser scheinbar ganz normale Konflikt zwischen einem Vater und einer Tochter, zum Beispiel wenn es um Kleidung geht oder auch wenn es darum geht, ob man abends länger draußen bleiben darf oder ob man Alkohol trinken darf in einem bestimmten Alter. Das sind Fragen, die, glaube ich, auch zum Beispiel deutsche nicht-migrantische Familien mit ihren Kindern ausdiskutieren. Und da geht es dann auch darum, dass vielleicht ja, eine nicht-migrantische Mutter sagt, ja, ich will auch nicht, dass meine Tochter mit 16 einen bestimmten Rock trägt. Ich glaube, der Unterschied bei Barber-Issues liegt darin, dass mein Barber mir in solchen Situationen sehr oft vorgeworfen hat, dass meine Wünsche daher rühren, dass ich so deutsch bin, dass ich nicht marokkanisch genug bin, dass ich diese ganzen Wünsche eigentlich nur habe, weil er mal die Entscheidung getroffen hat, von Marokko nach Deutschland zu kommen. Und es war so ganz weird, man hat das richtig gespürt, diese Spannung am Abendbrottisch, dass es hier eigentlich auch um was anderes geht und nicht nur darum, dass mein Barber jetzt gerade keinen Bock hat, dass ich was Bestimmtes trage, sondern er sich wirklich immer dafür verurteilt hat und gefragt hat, ist meine älteste Tochter so, weil ich diesen Fehler gemacht habe, hier hinzukommen und sie scheinbar schlecht zu erziehen, weil sie wünscht sich das, was ihre Klassenkameradinnen wollen. Also hat immer gesagt, du bist Tesnim, nicht Paula oder Paula. Du bist Tesnim, nicht Paula. Ich weiß nicht, warum, mein Vater kann wirklich sehr akzentfrei Deutsch, aber das Paula ist immer ein bisschen, aber er hat gesagt, nicht Paula. Und das war für ihn wirklich immer so, warum diskutierst du überhaupt mit mir darüber? Eine marokkanische Frau würde nicht so mit mir darüber diskutieren. Was Bullshit ist. Also ich weiß mittlerweile, Girls, die in Marokko aufwachsen, die führen ähnliche Debatten mit ihren Eltern. Aber da ist es halt so, du bist in Marokko aufgewachsen, geboren. Da wird nicht diese Frage aufgemacht, ob es daran liegt, dass man nach Deutschland gekommen ist und jetzt zu westlich ist.
Ja, also ich glaube, wenn eine andere Kultur nochmal im Spiel ist, als die, in der man halt gerade aufwächst, bringt nochmal ganz andere Herausforderungen mit sich. Du beschreibst heute dein Verhältnis mit deinem Baba als distanziert, das war aber nicht immer so. An welche Kindheitserinnerungen denkst du denn gerne zurück?
Ich muss sagen, dass ich die schönen Kindheitserinnerungen meistens eher erzählt bekommen habe, weil es schon auch weit in der Vergangenheit ist, so gefühlt. Aber mir wird erzählt, dass er sich total gut um mich gekümmert hat, als ich so ganz, ganz klein war und wir zusammen mit anderen Familien, mit denen wir befreundet waren, bei so Familienfahrten waren nach Holland und da so eine Woche im Erlebnispark waren. Das haben meine Eltern ganz oft mit uns im Sommer gemacht. Da wird mir erzählt, dass er sich ganz gut um mich gekümmert hat und sehr liebevoll mit mir war. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass er sehr lange in mich viel hineinprojizieren konnte, was er in einen ältesten Sohn hätte hineinprojizieren können. Also ich habe mich auch einfach so verhalten wie ein kleiner Junge und man hat mir sehr lange nicht angemerkt, dass da vielleicht irgendwann eine Frau rauskommen würde. Weil, also ich war dann auch super sportlich und habe da alles mitgemacht. Er hatte ganz viel Lust darauf, dass ich ganz viel Sport mache. Ich habe für ihn Leichtathletik gemacht, weiß ich noch, in der 5. Klasse und war so bei, das war so random, weil ich war wirklich nicht gut in Leichtathletik. Und ich weiß noch, dass ich so Waldruns gemacht habe, die man dann irgendwie, so Biegerparklauf hieß das, glaube ich, in Duisburg. Okay, und ich war einfach den ganzen Lauf lang die Letzte und dann hat sich irgendjemand verletzt und dann war ich die Vorletzte. Und es war so schlimm. Aber das ist nur für meinen Papa gemacht, weil er ist super sportlich und kann auch gut laufen, also ist gut im Leichtathletiksport. Und ja, ich weiß noch, ich war da wirklich, ich glaube, 2 Jahre und wenn wir ganz ehrlich sind, ich habe das nur für ihn gemacht. Das hat mir gar keinen Spaß gemacht und die Trainer haben sich auch ein bisschen über mich lustig gemacht, weil die waren so,
she's on the great. Ich finde das voll süß.
Ich finde das auch süß. Und ich glaube, man kennt es auf jeden Fall, dass man gewisse Dinge auf jeden Fall tut, wenn man weiß, wer ist, wenn Mama und Papa ganz
Na klar,
gut.
Man will die auch stolz machen.
Ja.
Wenn wir nochmal so auf deine Family gucken, ihr seid ja sozusagen zwischen zwei Kulturen aufgewachsen, die deutsche und die marokkanische. Was an euch ist denn so Stereotype marokkanisch und wo bricht ihr vielleicht auch mit Klischees?
Ich glaube, meine Mutter ist das absolute Gegenteil, obwohl sie ist in Deutschland geboren, aber sie hat marokkanische Eltern. Also würde man, sie ist marokkanischer als ich, glaube ich, weil ich habe ja ein marokkanisches Elternteil und ein marokkanisches in Deutschland sozialisiertes Elternteil. Also bin ich erste und zweite Generation irgendwie. Bin ich erste Generation, wenn Vater war?
Ja, anderthalbte. Ja. Kennen wir ja den Begriff.
Klar. So. Könnt ihr nachschlagen. Gibt es bestimmt irgendwo.
Und sie war aber wirklich, sie war auch immer so in der Community anerkannt als so die Deutsche. Was ich spannend finde, weil sie hat immer gesagt, nee, meine Eigenschaften, die ihr als Deutsch labelt, ist echt ein Problem, dass ihr sagt, es ist Deutsch, weil es sind einfach gute Eigenschaften, to be honest. Mhm. Und es ist nicht okay, dass ihr sagt, dass das an mir Deutsch wäre, weil ich bin ja clearly beides, also meine Mutter hat das immer so gesagt, und dass ihr dann die guten Sachen den Deutschen zuschreibt, irgendwie komisch, weil sie ist halt immer pünktlich, wirklich sehr, sehr pünktlich, überpünktlich. Sie ist super gesund, sie war immer die gar keinen Zucker zu sich nimmt. Sie ist in der Community bekannt als die sagt, Fleisch sollte man, wenn überhaupt, einmal die Woche essen. Ihr müsst wirklich aufpassen. Ne? Im marokkanischen Essen ist gerne mal viel Fleisch. Das ist nicht so gesund. Das ist auch nicht so islamisch, hat sie dann immer gesagt, weil so viele Tiere zu schlachten, ist jetzt auch nicht so gut für die Umwelt. Unsere Religion schreibt uns das nicht so vor. Sie kauft eigentlich nur bei DM und beim Bioladen ein. Es ist wirklich, also sie hat dann immer so, sie backt jede Woche, obwohl sie Ärztin ist und wirklich viel arbeitet, backt sie eigenes Brot, eigenen Käsekuchen, der zuckerfrei ist und noch so Quiches und so. Und immer, wenn wir so bei am Wochenende beim marokkanischen Treffen waren, hat sie dann immer diese Sachen mitgebracht und so DM-Süßigkeiten. Und für alle anderen war das so weird. Alle waren so, as never seen before. Was bringt deine Mutter immer für Zeug mit?
Dinkeldörte.
Ja, meine Mutter war immer Dinkeldörte. So eine Almond Mom. Und für alle war die deswegen immer so die Deutsche in der Community. Aber sie sagt, wie gesagt, das ist keine deutsche Eigenschaft. Das kommt aus ihrem Medizinstudium und es kommt einfach daher, dass sie pünktlich sein will. Und sie findet, das ist keine deutsche Sache. Aber ich glaube, deswegen habe ich mich immer so gefühlt, als hätte ich so eine deutsche Mutter und dann einen sehr marokkanischen Vater. Das ist auch oft so geclasht, wenn es darum ging, wie man mir Sachen zum Beispiel erklärt. Also für meinen Barber war es ganz klar, wenn es eine Regel gibt, ist es eine Regel. Warum will meine Tochter mit mir diskutieren darüber? Das hat überhaupt keinen Sinn für ihn ergeben, weil er wusste von sich aus, er hat nicht mit seinen Eltern darüber diskutiert, ob er jetzt was darf oder nicht darf. Wenn er es nicht durfte, hat er es heimlich gemacht oder er hat es nicht gemacht. Two possibilities. Total. Und ich dachte so, hey, na, du musst mir das jetzt schon auch gut begründen, warum ich das nicht machen darf. Und meine Mutter war sehr klar, weil sie das erklärt haben. Auch weil sie, glaube ich, diese Erfahrung gemacht hat als junge Frau eines migrantischen Vaters, die auch so ihren Weg finden musste zur Religion und gemerkt hat, manche Sachen muss man einfach anders verstehen, weil das schon das Leben als junges Mädchen sehr prägt, wenn es bestimmte Regeln gibt, religiöse oder kulturelle. Und deswegen hat sie immer ein Verständnis dafür gehabt und Empathie, weil sie dachte, ja klar muss ich das meiner Tochter erklären. Aber auch, weil sie, glaube ich, im deutschen Schulsystem war und so wusste, ja, also das bekommt sie auch so beigebracht. Und deswegen sollten wir auch mit ihr diskutieren. Und ich habe dann immer so wahrgenommen, meine Mutter hat diese etwas deutsche Erziehungsweise, die ich von meinen deutschen, nicht-migrantischen Freundinnen hatten, mitbekommen habe, ein bisschen mit reingebracht in diesen Erziehungsmix. Mein Vater war so, nein, hier gibt's keine Diskussion, du machst das so oder nein, das haram, machen wir nicht. Und meine Mutter war so, das nehmen, also das ist so. Und das erklärt. Und auch nicht immer, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, oh, ist ein bisschen wie bei Max Eltern. Die erklären das auch immer so.
Aber hatte das Einfluss auf so die Art und Weise von deinem Vater, wenn deine Mutter dann so meinte, ach nein, du Schatz, musst ihr das auch mal richtig erklären oder hat das so gar nichts mit ihm gemacht?
Ich glaube, bei meinen jüngeren Schwestern hat es was gemacht, weil er auch gemerkt hat, was es heißt, wenn man es nicht durchzieht und ein bisschen stur ist. Also ich bin so, bei mir hat es nicht funktioniert mit dieser Beziehung, ich habe mich eher entfernt. Und ich habe den Eindruck, dass mit meinen jüngeren Schwestern sehr viel besser funktioniert. Mhm. Die sind dann auch sehr jung Eltern geworden, also ich glaube, die mussten das ein bisschen lernen.
Du bist auch erste Tochter, ne?
Ja.
Ja, da,
same.
Da ist
Breaking
man ja
Barriers.
So, irgendwer muss der Vorreiter sein, ne? So.
Ich, manchmal denke ich mir, ich will einen Pokal von, ich will, dass sie mir eigentlich jedes Jahr so irgendwie ein Essen spendieren.
Voll.
Dafür, was ich hier getan habe.
Das hätten alle großen Schwestern verdient, wirklich.
Ja.
Also, was ihr für uns erkämpft habt, meine Schwester auch.
Wahr.
Stimmt, du bist nicht älteste.
Nee, wir sind zwei, ich bin die Jüngere und die hatte Themen mit nach Hause kommen früher und keine Ahnung, da darfst du jetzt nicht hin. Warum? Einfach, weil ich sage, das musste ich zum Glück alles nicht mehr. Ich musste auch ein paar Kämpfe fighten, aber nicht so viele.
Gut, dass du das siehst.
Ja.
Vor allen Dingen, man kommt dann nach Hause, ich habe auch zwei kleinere Geschwister, also mit deutlichen Abstand, 8 und 14 Jahre. Und dann denke ich mir auch so, dann, wie du halt sagst, wird um gewisse Themen gar nicht mehr diskutiert. Und ich gönn's denen, aber irgendwo denke ich so, boah, wenn ich das damals gesehen, also so weißt du, gemacht hätte, hätte es ganz anders ausgesehen auf jeden Fall.
Bei mir war das einfach so beim freiwilligen sozialen Jahr. Ich wusste, nach dem Abi wird das nichts. Also das brauche ich gar nicht erst. Ich habe wirklich die Jahre davor gekämpft und habe so Sachen rausgesucht und war so, guck mal, kann ich da bitte hin? Das kostet auch nichts. Bei meinen Eltern war klar, die haben krass gestruggelt, um ihre Studiengänge sich selbst zu ermöglichen, weil meine Mutter aus einer Gastarbeiterfamilie kommt, mein Vater kommt aus einem sehr armen Dorf in Marokko und die haben es geschafft, eine krasse, also sie ist Ärztin, er ist Ingenieur und für die war es klar, ich muss mir meine Sachen auch selbst erkämpfen, weil die mussten echt hart kämpfen und die wollten jetzt nicht irgendwie eine, so dieses Klischee von einer Person, die von privilegierten Eltern kommt in so, zu einem gewissen Grad und dann selbst nichts mehr leisten muss. Also die wollten schon, dass ich mir meine Sachen selbst erkämpfe. Und deswegen wusste ich, nach dem Abi werden die mir jetzt nicht ein Jahr Australien so spendieren. Aber ich wusste auch, die werden mir das vielleicht auch gar nicht erst erlauben, weil für meinen Vater Horrorvorstellung, dass er mich ein Jahr nach Australien gehen lässt. Deswegen habe ich wirklich lange versucht, mit denen zu diskutieren. Habe gesagt, nicht Australien, kommt. Ich könnte hierhin, woanders, das ist besser. Da bin ich in der Schule. Ich habe wirklich lange gekämpft. Das hat nie funktioniert. Und meine Schwester war einfach ein Jahr in Thailand.
Krass.
Aber sie war da auch in einem süßen Dorf, in so einer muslimischen Familie und hat da Englisch unterrichtet. Also es war jetzt auch kein Partyurlaub, will ich nur sagen. Aber ich dachte so, ah krass, das geht jetzt, okay.
Cool.
Aber gönn es
dir. Moment. Ja, man gönnt es aber ein bisschen. Aber was willst du denn sagen? Wann hat sich denn so die Tochter-Vater-Dynamik geändert und was hat das auch für Auswirkungen auf dein Leben gehabt?
Ja, die hat sich dann verändert, als man nicht mehr denken konnte, dass ich der kleine Sohn bin. Es ist wirklich sehr schnell, irgendwie schleichend, aber gleichzeitig sehr schnell und abrupt gekommen, weil ich das erstmal selbst gar nicht gecheckt habe, dass ich plötzlich vielleicht auch von außen als junge Frau wahrgenommen werde. Und mein Eindruck ist, dass mein Barber das vor mir gecheckt hat und auch wirklich Angst davor hatte, weil es gab ein paar Situationen, in denen ich richtig geschockt war und selbst gar nicht denken würde. Also ich dachte in den Momenten nicht, dass ich nach außen hin wie eine junge Frau wirke und dass ich jetzt aufpassen muss, weil Anfang der Teenagerjahre würde ich sagen, ich war so eine der letzten in meiner Klasse, glaube ich, die BHs zum Beispiel gekauft hat und getragen hat, weil das für mich gar kein Thema war und ich glaube, meine Eltern wollten auch einfach nicht mit mir darüber. Also ich glaube, die wollten es wirklich wegschieben. Ich glaube, das war echt hart für die, dass dieser Punkt kommt, unsere älteste Tochter wird zu einer jungen Frau. Gar keinen Bock. Ich durfte mich auch nicht schminken. Das heißt, das war gar kein Thema. Ich hatte da auch gar keine Lust drauf sehr lange. Deswegen, das konnten die schon mal wegschieben. Ich war nicht so die, die mit 10, 11, 12 schon so gesagt hat, oh ja, ich würde gerne Lipgloss. Nee, das konnten die Gott sei Dank wegschieben. Aber dann ist es doch so passiert, dass mein Körper sich verändert hat. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo ich in einen Raum gekommen bin, in dem mein Barber und mehrere andere Männer, seine männlichen Freunde, die so wie meine Onkels waren, die, deren Töchter waren so meine Best Friends, reingekommen bin. Und ich hatte etwas an, was wirklich, also meine Mutter hat mich danach auch bestätigt, das war nichts Schlimmes oder so. Aber ich hatte einfach so ein normales Oberteil an und hatte jetzt keinen Overall irgendwas drüber gezogen, weil ich war 12 oder so. Also ich habe jetzt nicht da gedacht, dass ich es machen muss. Und bin reingekommen und mein Barber hat ziemlich krass darauf reagiert und war ziemlich sauer auf mich und meinte, dass ich mich umziehen soll und was drüber ziehen soll. Und das war ein richtig heftiger Moment für mich, weil ich hab dann auch angefangen zu weinen und bin dann zu meiner Mutter gegangen und habe ihr das erzählt. Und das ist so ein Moment, an den ich mich immer erinnern werde, der richtig schlimm für mich war, weil ich mich selbst gar nicht so wahrgenommen habe und es für mich auch ziemlich peinlich war, in diesen Raum reinzukommen mit den anderen Männern. Und die haben ja nichts in mir gesehen als kleines Kind. Aber irgendwas hat mein Barber, glaube ich, in dem Moment getriggert.
Hat er das auch vor denen kommuniziert oder dich beiseite? Ja, okay.
Ja. Und das war, also ich glaube nicht, dass er stolz darauf ist. Mhm. Und ich glaube auch die anderen Männer fanden das nicht so cool. Mhm. Und rückblickend denke ich mir so, alles gut, du bist nicht schuld, Tessnim, in dem Moment. Das war ehrlich gesagt von der erwachsenen Person nicht so cool. Aber ich weiß noch, dass mich das richtig fertig gemacht hat. Und ich da angefangen habe, meinen Körper anders anzusehen und zu denken, was ist falsch mit dem genau und warum ist meiner nerviger als der von der Freundin, die anscheinend noch nicht so aussieht und die noch tragen kann, was sie will und bei der ihr Vater kein Problem hat? Was habe ich falsch gemacht? Da hat sich sehr viel ab da geändert, weil dann sind so Phasen gewesen von, ich glaube, das kennen viele Teenage Girls, dass man auf der einen Seite den eigenen Körper dann verstecken will, aber auf der anderen Seite auch interessiert ist und so denkt, boah, krass, irgendwie, ich habe dann langsam irgendwann Instagram entdeckt und Instagram-Models und dachte so, irgendwie fasziniert mich das, diese Art, dann doch den eigenen Körper zu embracen und bestimmte Sachen zu tragen. Dann habe ich gedacht, oh, das will ich auch ausprobieren, wollte dann immer unbedingt noch mehr diskutieren mit meinen Eltern und gesagt, nee, jetzt will ich einen kurzen, nicht mal kurz, einen Rock tragen, einen Rock ohne Strumpfhose, bitte. Mhm. Das ging dann nicht, dann habe ich das heimlich gemacht, dann gab es Stress. Also es war dann meine gesamte Jugend, vor allem dieses Kleidungsthema, so nach außen hin. Aber eigentlich haben wir noch über viele andere Sachen diskutiert. Also ich glaube, das Kleidungsding, damit konnte ich am meisten ärgern und das war das Offensichtlichste, wo wir miteinander streiten konnten und ich meine Grenzen austesten konnte. Aber eigentlich ging es noch um so viel mehr. Ich glaube, ich war einfach auch pissed, dass mir mein Körper weggenommen wird.
Total. Vor allen Dingen ist es ja eine Phase, in der du dich entwickelst, wie du sagst, man will ein bisschen ausprobieren, gucken. Ich musste gerade ein bisschen lachen, als du das mit dem BH gesagt hast, weil solche Themen in der Phase auch so komisch mit meinen Eltern waren. Die wussten gar nicht, wie die das kommunizieren sollen. Ist bis jetzt immer noch awkward, wenn wir darüber reden. So ist es irgendwie, ich weiß auch nicht.
Voll. Man ist da selber total insecure, ne? Man verändert sich ja, also die Spanne, wenn du die Mädels mit 12 anguckst und die können komplett anders aussehen. Und man sieht das dann, meintest du selber vielleicht gar nicht. Und dann kommt aber dieser Blick von außen, der dann ja irgendwie sexualisierend auch ist. So, ah nee, so, da verändert sich was.
Ja.
Ja, du hast aber gerade auch gesagt, es war nicht das Einzige. Was war denn noch zu deutsch, sage ich jetzt mal, für deinen Baba?
Diskussion einfach an sich. Also das hatte ich ja eben schon angeschnitten, aber wir haben auch über ganz viele politische Sachen diskutiert. Also ich habe dann in der Schule immer wieder Sachen aufgeschnappt oder habe dann angefangen, im Internet mich selbst weiterzubilden oder auch mit Literatur und habe dann angefangen, so feministische Debatten zu führen, so in meinem Barber, und so Begriffe reingeworfen, wo er so war, was willst du von mir? So low-key. Oder ich habe zum Beispiel auch kritische islamische Fragen gestellt. Das Coole ist immer, dass ich sehr viele tolle Frauen um mich hatte, mit denen meine Mutter mich zusammengebracht hat. Und da war es nie ein Thema, Fragen zu stellen. Das finde ich so faszinierend. Ich war damals, meine Eltern leben ihre Religion sehr, für sich sehr genau aus, und das ist denen auch sehr wichtig. Ich würde aber sagen, dass es einen großen Unterschied zwischen meinem Vater und meiner Mutter gibt, weil meine Mutter, ist meine Wahrnehmung natürlich, ne, aber mein Eindruck war, dass meine Mutter total viel Kraft und eine schöne Energie durch die Religion gewonnen hat. Und ich glaube, dass das tendenziell auch, also ist jetzt so mein bold take, mein Eindruck ist, Frauen machen was Besseres aus Religion oft als Männer. Irgendwie, nicht immer.
Man muss ja auch ein bisschen reflektieren, was da steht.
Ich habe so den Eindruck, dass Männer das so ganz oft nutzen, um Frauen wieder zu maßregeln. Ja. Weil es ist am Ende, es ist egal, ob sie Religion nutzen und für sich finden. Entweder ist der Islam, ist Christentum oder ist es keine Religion. Einfach nur their ideas. Ganz oft nutzen Männer Konstrukte wie Religion, um ihre eigenen Ideen irgendwie durchzupushen. Das sieht man wirklich immer in Kommentarspalten, wenn man da Hijabi-Creators hat, muslimische Frauen. Wer ist in den Kommentaren? Männer. So ja. Viele Männer, die sagen, dass kein Make-up tragen soll. Was weiß ich. Und die nutzen dann die Religion in meinen Augen, ehrlich gesagt, nicht, um sich selbst irgendwie weiterzubringen, um sich selbst Hoffnung zu schenken, sondern um andere zu kontrollieren. Und ja, deswegen habe ich so ganz oft gesehen, dass Frauen in meinem Umfeld Religion total schön genutzt haben und auch gar nicht so verwirrt waren, wenn ich Fragen gestellt habe, kritische Fragen, weil die das total verstehen konnten, weil die auch sich diese kritischen Fragen gestellt haben. Waren so, ja klar, eine junge Frau fragt sich, warum sie Kopftuch tragen soll. Reden wir mal mit ihr darüber. Mein Barber war da immer sehr irritiert, war mein Eindruck, weil er dachte, das ist halt eine Regel, was willst du von mir? Also mach's einfach oder mach's nicht, ihm was, egal ob ich Kopftuch trage. Aber nerv, also was willst du? Ich nerv mich nicht, aber so ein bisschen nerv mich nicht. Das ist mir alles ein bisschen zu kompliziert hier. Mhm.
Aber apropos Fragen stellen, wie war das denn damals? Wie können wir uns denn Teenage-Testen vorstellen, als du zu Partys eingeladen wurdest, vielleicht mal feiern gehen wolltest, wurdest du da auch Fragen, wurde diskutiert? Hatte ich überhaupt einen Club von innen gesehen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie bist du da vorgegangen?
Also, das Gute war für meine Eltern, dass ich eine sehr große Streberin war und sehr unbeliebt. Das heißt, ich wurde eh nicht auf viele Partys eingeladen.
Du wolltest eh nicht dahin gehen.
Ich wollte eh nicht. Ganz cool für die. Ja, aber das war, glaube ich, echt, ich meine, wenn ich beliebt gewesen wäre, meine Eltern wären nicht ready gewesen. Also, ich hätte das irgendwie hingekriegt. Aber deswegen habe ich nicht so oft gefragt. Aber es gab schon ein paar Momente, wo ich eingeladen wurde. Und eben weil ich nicht so oft eingeladen wurde, war es mir dann auch sehr wichtig, dass ich mal gehen darf. Weil ich war so, guckt mal, against all odds hat mich mal jemand eingeladen.
Oh nein.
Könnt ihr mich mal gehen lassen?
Das ist einem dann ja voll wichtig. Daran macht man ja voll seinen Wert abhängig in dem Alter.
Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also warst du nicht schon immer so offen und super attraktiv?
Ich finde das Interessante bei der Frage ist, und deswegen finde ich es immer sehr wichtig, das auch zu sagen, dass ich total unbeliebt war. Es hat ja meistens nichts mit einem selbst zu tun, gemobbt zu werden oder nicht beliebt zu sein. Und das muss man sich selbst erstmal klar machen als Teenager, als Person, die in dieser Situation ist. Das muss man, glaube ich, aber auch allen anderen klar machen. Opfer von Mobbing oder Opfer von unbeliebt sein oder Streberinnen haben nicht so einen Look oder eine Art, wie sie sind. Schuld sind meistens die, die drumherum sitzen. Nicht meistens, sind immer die, die es machen. Mhm. Und deswegen war es total egal. Also ich versuche mich davon mittlerweile so, denke mir so, zu distanzieren und denke mir, ja, das war halt so. Und
die Person
waren halt
das
komische
Problem.
Leute. Ja. Ja, da war auch ein bisschen Racism mit drin und
ja,
so.
Klar.
Ja, das war eine spannende Zeit. Aber ja, manchmal war ich eingeladen auf Partys.
Okay.
Und da durfte ich dann entweder gar nicht hingehen oder meine Mutter hat gesagt, ich muss um 10 gehen. Und ich weiß nicht, wie bei euch die Partys waren, aber die beginnen halt um 10. Deswegen war ich dann nicht.
Das war dann unmöglich. Ein Thema, war auch immer so ein Pain.
Ja, total.
Ich musste auch immer als Erste gehen. Aber irgendwann habe ich mich durchgesetzt.
Okay. Ich weiß noch, ich durfte auf eine einzige Oberstufenparty gehen, mit der man so Geld verdient hat fürs Abi. Das war für mich richtig krass, aber das war's. Und das war auch ein Abend, der nicht so gut geendet ist, weil ich da wirklich weiter drüber hin, aber der ist nicht so gut geendet, weil ich glaube, das Problem ist, wenn man seine Kinder und Jugendlichen nicht auf solche Situationen vorbereitet, dann gehen die sehr unvorbereitet da rein und checken viel nicht. Und deswegen sollte man, glaube ich, lieber überlegen, wie kommen wir damit klar, dass das deine Wünsche sind und wie können wir die so realisieren, dass ich mich als Elternteil sicher fühle, weil ich das Gefühl habe, dass es dir nicht schlecht geht und du was Verbotenes machst, aber du auch als Jugendliche reingehst und du weißt, okay, es wird Alkohol geben zum Beispiel und es könnte zu bestimmten Situationen kommen und so. Also ich glaube, man sollte Kinder lieber reingehen lassen in Situationen und die vorbereiten, als nicht über Sachen reden und dann einfach Kinder reinwerfen. Ja. Und dann sind sie vielleicht ein bisschen lost. Das ist meine Erfahrung gewesen.
Ja, nicht drüber reden kann auf jeden Fall nicht die Lösung sein.
Auf jeden Fall. Du meintest vorhin, häufig kam das Argument, das ist Haram. Erstmal, was bedeutet das? Und warum hat das für dich als Erklärung nicht ausgereicht?
Das heißt, dass es religiös verboten ist. Und das Interessante am Islam ist, dass Haram ist wirklich so, es gibt verschiedene Abstufungen. Makruh, Haram, Makruh heißt so ein bisschen so, ich habe das so gelernt, ne? Also bestimmt gibt es, wenn ihr das als TikTok-Clip postet, ganz viele Hodjas auf TikTok, die mir das anders erklären. Aber ich habe es so gelernt, dass Makruh heißt, dass es wie so eine Grauzone ist. Und Haram ist wirklich verboten. Und es gibt eigentlich in der Religion selbst jetzt gar nicht so viele Sachen, die wirklich so als Haram bezeichnet werden. Bei mir war das so in der Erziehung, dass Haram einfach alles war, was mein Baba fand, ich soll das nicht machen. Und einfach, nee, das ist nicht erlaubt oder ist nicht, ist einfach Haram. Und mir hat es nicht gereicht, weil ich verstehen wollte, warum es Haram ist. Also es muss ja auch eine Erklärung geben, warum was von Gott verboten ist. Wenn Gott es verbietet, dann muss es ja auch einen Sinn haben, fand ich. Weil warum sollte Gott sinnlos sagen, dass ich was nicht darf? Fand ich. Und das war wirklich was, wo mein Barber teilweise das Gefühl hat, dass ich Gotteslästerung betreibe, weil ich nicht einfach annehme, was mir gesagt wird. Und ich finde, das ist eine sehr privilegierte männliche Position. Mir ist es sehr oft aufgefallen, egal in welcher Religion, dass Männer so sind, ja, ist halt so. Und natürlich dürfen Frauen zum Beispiel bestimmte Sachen nicht und es nicht hinterfragt haben. Das sind ja auch keine Regeln, die sie in ihrem Leben einschränken. Als junge Frau ist der Körper eine so... Also wirklich weibliche, junge Körper, vor allem Teenage-Körper, sind so politisch, alle sind so aufgeladen. So viele Girls erzählen mir, dass sie als Teenagerin öfter von älteren Männern angesprochen wurden, als sie 20 geworden sind. Es ist etwas, wo alle scheinbar drauf gucken, was so krass vermarktet wird. Models sollten am besten 12 sein, wenn sie anfangen. Mit 20 wird es langsam verbraucht bei Germany's Next Topmodel. Es ist so, clearly ist das das Schönste in unserer Gesellschaft und ich soll es bedecken. Das ist was, was mich einschränkt und etwas, worüber ich mir Gedanken mache als Mädchen. Das kann ich nicht einfach so annehmen. Da will ich eine Erklärung für haben. Und für einen Mann oder für einen jungen Typen ist es einfach zu sagen, ja, mach das doch, Gott sagt das. Aber wenn du selbst das Mädchen bist, das in dieser Gesellschaft aufwächst und es machen soll, dann willst du wahrscheinlich eine Erklärung dafür, weil es was ist, was du jeden Tag mit dir rumträgst, reflektierst, worüber du nachdenkst. Es ist einfach leichter gesagt als Mann.
Ja, patriarchale Strukturen gehen ja meistens Hand in Hand mit Religion. Muss nicht sein, aber kann ein Machtinstrument sein.
Ja. Voll.
Absolut. Und also dein ganzes Fragen stellen war ja wahrscheinlich für dein Baba wirklich das Nervigste aller Zeiten, oder? Also ich sehe ihn die ganze Zeit die Augen rollen, dann kommst du als super neugierige, werdende Journalistin auch noch. Ich meine, wer könnte neugieriger sein als wir? Also das ist auf jeden Fall ein paar Augenroller von ihm. Und wenn du an ihn denkst und wenn du an den Baba denkst, den du dir gewünscht hättest, was wäre anders gewesen?
Ja, manchmal frage ich mich, ob ich mir einfach eine zweite Mutter gewünscht hätte, to be honest. Also so zwei Mamas wären echt nice gewesen, rückblickend. Einfach jemand empathisch ist. Also das, was man normalerweise eigentlich mit einer Mama verbindet. Ich glaube deswegen auch, dass er nicht hätte besser sein können aus seiner Perspektive, weil ich glaube, er hat einfach das gemacht, wovon er denkt, dass man es als Barber machen sollte. Und dieses emotionale, sehr zugewandte, da hat er einfach gedacht, das macht meine Mutter. Das ist einfach nicht sein Space. Er muss sich darum kümmern, dass Kontrolle ausgeübt wird. Wenn meine Mutter weich ist, muss er hart sein. Das ist für ihn klar gewesen, deswegen hätte er nie der Barber sein können, den ich mir gewünscht habe, weil ich habe mir das alles nicht gewünscht. Ich wollte jemanden, der mich bedingungslos liebt und der, wenn es schwierige Fragen sind, die einfach mal stellt und sagt, hey, du bist jetzt 14, bist du in jemanden verknallt, warum willst du das eigentlich tragen, wie geht's dir so, einfach Fragen stellt und wenn ich eine doofe Antwort gebe, in Anführungszeichen, also eine Antwort, die einen enttäuschen könnte, nicht enttäuscht zu sein, weil es sehr menschlich ist. Ich bin nicht das einzige Mädchen, das diese Gedanken hat und was mich noch trauriger macht, ist ehrlich gesagt, dass ich weiß, wenn ich ein Junge gewesen wäre und diese Bedürfnisse gehabt hätte, wäre das nicht so ein großes Problem gewesen. Das wäre dann einfach ein Teenager-Junge, der sich austobt und Kleidung wäre ja eh kein Thema gewesen, weil das einfach nicht so politisch ist, der männliche Körper und nicht so ein tabuisiert, aber auch männliche Lust ist nicht so ein Thema als Teenager oder dass man vielleicht verknallt ist, ist nicht so ein Thema. Ich weiß von ganz vielen jungen marokkanisch-muslimischen Boys aus meiner Community, dass die Freundinnen hatten mit 14 und das wussten alle, teilweise haben die es sogar gepostet auf Instagram. Und deren Eltern, die haben natürlich die Augen irgendwie so ein bisschen verschlossen, ne? Was du nicht weißt, mach dich nicht aus. Aber die wussten es auch irgendwie. Und diese Jungs durften zum Beispiel vorne in der Moschee Koran vortragen beim Gebet. Das ist so eine der krassesten Sachen, dass du Koran da vorbetest und dass du da seine Stimme, also es ist einfach so eine große religiöse Rolle. Und die Vorstellung, dass eine junge Frau, bei der bekannt ist, dass sie einen Freund hat, was ja nicht erlaubt gewesen wäre, so eine dominante Rolle im religiösen Kontext einnimmt, das wäre einfach nicht passiert. Und das finde ich ist so eine Doppelmoral. Wenn, dann sollten die Regeln für alle gelten. Ich bin immer noch sehr enttäuscht und war auch damals sehr enttäuscht davon, dass ich manchmal so da saß und dachte, krass, mein Baba würde mich ganz anders behandeln und viel stolzer auf mich sein und mir vielleicht auch manche Fragen stellen, auch wenn er weiß, dass die Antworten nicht so religiös wären und okay, wenn ich ein Junge wäre. Weil das irgendwie ist ja okay, dass man sich als Junge ein bisschen austobt. Hätte er mich wahrscheinlich nicht so mich angeguckt und gesagt, sag, erzähl's mir nicht, mein Junge, aber mach dein Ding, du wirst deinen Weg finden.
Wir haben schon ein paar Freifahrtscheine mehr, ne?
Ja.
Jetzt reden wir viel über deinen Baba, aber es geht ja auch generell um die Community. Also ich kenne das zum Beispiel aus der albanischen Community, dass man sich sehr supportet, aber gleichzeitig sprechen sich Sachen auch schnell rum. Da kann auch mal gelästert werden. Wie war das denn bei dir? Also wurdest du gejudged? Gab es irgendwelche Gerüchte über dich aus der Community?
Ich frage mich, ob es jetzt so ist. Wahrscheinlich schon, aber ich glaube nur von den Männern, wenn überhaupt.
Weil, könnte es anders sein.
Ich weiß nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es, weil ich bekomme manchmal jetzt so Nachrichten und meine Mutter auch von anderen Müttern, mit denen ich aufgewachsen bin, muslimischen Müttern, die mich immer noch wie so eine Tochter ansehen und die ganz stolz sind über die Orte, an denen ich bin und die Leistung, die mir auch zum Buch schreiben und sagen, richtig cool. Und die selbst, die hat nie dieses Buch geschrieben. Also das ist schon krass für die, aber die finden es einfach, glaube ich, ganz cool, dass jemand sich traut, Themen anzusprechen, die wir alle als Migra-Girls in dieser speziellen Beziehung fühlen, manchmal so, manchmal, aber irgendwie durchleben und nicht vor unseren Barbers ansprechen können. Und das sich da so gesehen zu fühlen, ich glaube, das ist für viele von denen eher cool. Aber ja, ich glaube, bei den Typen aus meinem Alter ist es vielleicht eher was anderes. Ich weiß nämlich noch, dass es eine junge Frau gab, die mit mir befreundet, also wir waren so ein Freundeskreis in der Muslim Moroccan Community in der Moschee. Und es gab mal so eine religiöse Übernachtung. Also es ist jetzt zu kompliziert, das zu erklären, aber halt man betet da und übernachtet und widmet den Abend so dem Glauben und macht zusammen Iftar, das macht man so in Ramadan. Und es hieß dann im Nachhinein, dass die Jungs die ganze Zeit darüber geredet haben, dass so diese Freundin Fake Lashes hat, Lash Extensions. Und wie kann sie das ja machen bei einer religiösen Fahrt, dass sie dann einfach auf ihr Aussehen achtet und
wie
dann
alt
Fake Lashes hat. Waren so 15, 14 oder so. Oder vielleicht sogar älter, ich weiß nicht, 15, 16. Auf jeden Fall none of their business. Warum haben die uns angeguckt? Mhm. Das ist auch so religiös verboten, dass du zweimal guckst. Mhm. Es gibt eine Regel in der Religion. Der erste Blick ist halal, der zweite ist haram.
So, tell
also starr uns nicht an, dass du meine Wimpern sehen kannst.
Ja, also echt so. Man muss ja richtig gestarrt haben, gesehen zu haben.
So beim Gebet, so kümmert dich um dich selbst. Ganz weird. Aber ich fand es so krass, dass diese ganzen Jungs sie so sehr dafür gejudged haben. Weil was in ihr spannend war, ist, dass sie eine sehr hübsche Frau war. Und dafür auch ein bisschen bekannt war, dass sie so ein sehr hübsches Mädchen war. Und mein Eindruck war, dass es denen dann irgendwann too much war. Also, dass sie versucht haben, sich so diese Macht zurückzuholen. Davor war sie so, diese Hübsche. Und dann hat sie was falsch gemacht. Dann ist sie zu auffällig hübsch gewesen. Hat sie irgendwie was gemacht, was irgendwie künstlich wirkte. Und das war für mich wirklich so, ich dachte so, krass, die haben darüber gelästert, dass die angeblich, die hatte übrigens keine Fake, sie hatte, glaube ich, ein Wimpernlifting. Just
da. Das war einfach
sehr blessed und hatte tolle Wimpern.
Ja, ist echt so.
Aber dass sie das dann
so eifersüchtig sein auf diese Wimpern.
Ja, warum? Wie die da lästern, das wird ja immer so über Girls gesagt, dass wir so viel gelästert hätten. Die Typen wirklich, egal was wir gemacht haben, die haben darüber gelästert.
Also ich schaue ja auch dich selber. Vor allem jetzt so eine unnötige Sache, um drüber zu lästern, das finde ich ganz verrückt. Naja, aber in deinem Buch schreibst du auch über eine Reise zu dir selbst, die du in Marokko gemacht hast. Dort ist dir auch aufgefallen, dass nicht alle Sorgen von deinem Baba unberechtigt waren. Was würdest du denn sagen, was waren Momente, wo er dich einfach nur schützen wollte und in welchen Momenten war er dann doch einfach Teil des Problems?
Ich glaube, er war immer Teil des Problems. Selbst wenn man eine Tochter schützen möchte, indem man ihr sagt, trag bestimmte Sachen und mach das, indem man sie reglementiert wegen den Blicken oder den Taten von Männern, ist man Teil des Problems. wirklich, ich kann diese Frage nicht mehr hören, wenn ich zum Beispiel meiner Oma erzählt habe, was mir in Marokko passiert ist, dass sie mir dann ernsthaft mich wirklich gefragt hat, Tessin, was hast du wieder getragen? Ich bin nicht das Problem, Frauen sind nicht das Problem in diesen Situationen. Aber mir ist aufgefallen, dass ich mir selbst einen gewissen mentalen Schutz geben konnte, wenn ich mich komplett verhüllt habe und dann einfach auf den Boden gestarrt habe und die Straße lang gelaufen bin. Oder zum Beispiel Taxis genommen habe, anstatt, das habe ich am ersten Tag gemacht, die gesamte Autobahn lang zu laufen zum Strand, weil ich Geld sparen wollte. Never again.
Man lernt darauf.
Bei der Sonne. Jedes Auto hat größer, wirklich. Bodenlos. Ja. Jedes Auto, in dem Männer saßen, nur Männer alleine ohne Frauen, haben irgendwas gesagt oder gerufen oder gehupt. Das war richtig schlimm. Aber das ist ja was, was einem nicht nur in Marokko passiert. Das passiert einem in Italien im Urlaub, das passiert einem in Deutschland. Das passiert sehr oft. Letztens erst habe ich irgendwie so ein Video gemacht von mir selbst. Man hört, wie einer mich gecatcallt hat in dem Video mit dem Auto.
Die sind noch stolz drauf, dann bist du noch im Video drin.
Also, so unangenehm.
Es ist. Du kannst Frauen nicht schützen, indem du ihnen sagst, trag das nicht, pass auf das auf. Weil klar habe ich Sachen erlebt, auch vermutlich, weil ich am ersten Tag mich sommerlicher gekleidet habe. Aber auch als ich mich bedeckt habe, wurde ich angeguckt und kommentiert. Und das Einzige, was es wirklich geändert hat, ist, dass ich meine Noise-Canceling-Kopfhörer drauf gemacht habe, auf den Boden geguckt habe und versucht habe, es auszublenden. Und am ersten Tag noch gekämpft habe und den Männern versucht habe, Kontra zu geben. Und ich würde sagen, das kann man schon leichter in Deutschland, in manchen Stadtteilen, als in Marokko. Weil in Marokko habe ich wirklich, einer Person, die mich sehr schlimm gecatcallt hat, sondern wirklich richtig ekelhafte Sachen gerufen hat, habe ich einen Mittelfinger gezeigt. Das war vielleicht ein bisschen viel. Da in Marokko, das war vielleicht ein bisschen zu krass.
Muss ich auch mal austesten.
Das war schon.
Da gucken, wo die Grenzen sind. Genau.
Das war vielleicht ein bisschen too much. Das hätte ich in Deutschland, glaube ich, schon einfach so bringen können in Köln. Und wäre jetzt nichts passiert. Ich glaube nicht, dass er dann stehen geblieben wäre, was gemacht hätte. Und ganz ehrlich, wenn da so Leute drum gewesen wären, hätten die, glaube ich, schon, ich weiß nicht. Mein Eindruck ist, da wäre schon jemand eingeschritten. Vielleicht eine andere Frau, die vorbeilauft. Bestimmt kein Mann, aber eine Frau. Aber dort habe ich mich echt in eine gefährliche Situation dann gebracht, weil die mich dann verfolgt haben und dann auch wirklich aus dem Auto ausgestiegen sind und ich kurz Angst hatte, dass was passieren wird. Da habe ich gemerkt, okay, ich muss einfach lernen, wie ich selbst vielleicht nicht tun mal. Also ich muss read the room, so nach dem Motto, in so einem Dorf in Marokko sollte man vielleicht nicht Mittelfinger zeigen in der Situation.
Das ist daraus mitgenommen.
Aber abgesehen davon, das hätte mein Baba mir vielleicht sagen können, so Mittelfinger ist too much. Aber dass ich mich anders kleiden sollte, ich glaube nicht, dass das Problem löst. Deswegen würde ich sagen, ja, er hatte recht. Es ist schlimm, aber das ist überall.
Aber meinst du, wenn er jetzt anders kommuniziert hättest, würdest du jetzt anders darüber denken? Weil ich hatte letztens ein Gespräch mit meinen Eltern, wo es auch darum ging, dass die auch oft Sachen gesagt haben, ohne die zu erklären, weil jetzt nicht die emotionalsten Menschen sind, auch einfach kulturbedingt so. Und dann meinte ich auch so, ey, aber wenn ihr es mir nicht erklärt, dann drehen wir so aneinander vorbei und dann treffen wir uns nicht in der Mitte, sowohl emotional nicht als auch gedanklich nicht, weil ich euch nicht verstehe. Ich verstehe nicht, warum ich rebelliere und deswegen ist so wichtig, das zu kommunizieren. Und wenn ihr mir die Sachen kommuniziert, dann verstehe ich sie viel besser. Glaubst du, wenn er es anders argumentiert hätte oder dir gesagt hat, mein Schatz, so ich sorge mich um dich, dass du dann jetzt anders darüber denken würdest oder denkst du generell so, nee, hat er nicht zu sagen quasi?
Ja, da muss ich sagen, kommt dann der Feminismus, den ich dann irgendwann reingebracht habe, gesagt, also dann habe ich halt gesagt, ja, aber es ist my choice, my body, my choice.
Mhm. Check ich dann auch.
So. Ja. Aber so, ja, aber klar, er kann sagen, bis ich 18 bin, ist er mein, ne, mhm. Er ist der Erwachsene in der Beziehung. Und ich finde, da können Eltern schon auch viele Sachen entscheiden und sagen, das trägst du zum Beispiel nicht. Eigentlich, also das können die. Das Problem ist nur, ab 18 ist das dann ja vorbei. Mhm. Und wenn du als Elternteil ab 18 deine Kinder verlieren willst und dass die dann einfach von einem Tag auf den anderen komplett das Gegenteil machen von dem, was du wolltest, ganz ungeschützt, dann kannst du halt so durchziehen. Mein Eindruck war, dass wenn er dann mir das erklärt hat, manchmal uns versucht hat, oder meine Mutter saß daneben und hat versucht zu übersetzen, so nach dem Motto so, also er meint.
Was er sagen will, war.
Dann habe ich ein gutes Argument dagegen gebracht. Und wenn ich gute Argumente gebracht habe, war
gewonnen.
Dann, ja, dann war so, ja, vorbei, das Gespräch. Also ich werde mir jetzt nicht Mühe geben, ein besseres Argument zu bringen, weil meine Werte stehen fest. Und wenn du nicht die gleichen hast, dann hast du Pech gehabt. So funktioniert ja eine Diskussion nicht. Also wir wären nie in einen Kompromiss gekommen, weil meine Argumente nicht gezählt haben. Am Ende ging es darum, nur mich zu überzeugen. Und eine gute Debatte lebt ja nicht davon, dass beide einfach nur sich gegenseitig überzeugen wollen, sondern dass beide offen reingehen, gute Argumente bringen und dann auch Gefallen daran haben, das bessere Argument auf sich wirken zu lassen und darüber nachzudenken und das Verhalten vielleicht anzupassen. Aber da war schon eine klare Blockade im Kopf. Also es war schon klar, ich weiß, wie eine junge Frau zu sein hat. Und das trägt eine junge Frau nicht. Meine Tochter trägt das nicht.
Ja, dann geht es wieder aneinander vorbei auf jeden Fall. So trifft man sich nicht.
Also wir haben gehört, es gab negative Aspekte der Reise, aber Marokko ist für dich natürlich viel mehr als das. Es gibt nicht nur schöne Natur, sondern noch ganz viel mehr. Ja. Was ist denn so das Bild, was dir in den Sinn kommt, wenn du an Marokko denkst?
Ich glaube, marokkanische Menschen sind die lustigsten, no offense, aber die lustigsten.
Okay. Darüber reden wir nach der Aufnahme nochmal.
Ich habe das Gefühl, das ist so ein Comedy-Gen in denen drin. Immer wenn ich nach Marokko gegangen bin, ich habe so viel gelacht. Es war einfach so nice, abends zusammenzusitzen. Es war noch so lauer, so eine Brise. Den ganzen Tag war es viel zu heiß. Man hat nur so zu Hause gechillt. Dann ist man rausgegangen. Alle saßen zusammen auf den typischen weißen Plastikstühlen. Saßen wir dann alle draußen und haben so ein bisschen gesnackt und haben einfach geredet. Und ich war immer so fasziniert, wie lustig meine ganzen Tanten waren. Für mich steht Marokko auch für starke Frauen, weil, ich hasse den Begriff nicht starke Frauen, man sagt ja nicht starke Männer, aber schon für sehr dominante Frauen, die viel Raum einnehmen. Manchmal wundert es mich, dass sich trotzdem manchmal so sexistische Rollenklischees durchsetzen. Aber wenn man sich so die Dynamiken zu Hause anguckt, also clearly entscheidet die Frau am Ende immer, wo wir hingehen und was passiert. Weil, also zumindest bei mir wird es so, dass das einfach die Taktangeberinnen waren, die so lustig waren, die so klug waren und dann in der Küche oder daneben wir so zusammensaßen und die mir dann einfach so viel vom Leben erzählt haben. Und auch so, man würde das nach außen, glaube ich, nicht denken, wenn meine Tanten so Hijab getragen haben, draußen die Straße lang gelaufen sind, aber so zu Hause so wirklich gar keine Grenzen kannten und so teilweise Witze gemacht haben, weil ich so dachte, okay, das ist bitte over the line. Aber die waren einfach so warm und witzig. Und darauf bin ich auch sehr stolz, dass das so lustige Menschen sind und so warme Menschen. Und ich weiß noch, ich habe The Race. Habt ihr The Race, die erste Staffel geguckt? Mm-mm. Das war in Marokko. Und ich war selbst auch ein bisschen überrascht, aber ich war auch richtig stolz, weil die Teilnehmenden aus Deutschland waren so fasziniert darüber, wie wirklich offen und giving die Menschen in Marokko waren, weil die denen wirklich einfach Geld gegeben haben, weil die gesehen haben, oh ja, die brauchen Hilfe, um nach Deutschland zu kommen. Ja, dann hier. Und haben denen total geholfen und die waren so überrascht von der Wärme, die so von den marokkanischen Menschen gegenüber von denen kam. War ich auch überrascht. Weil ich dachte, okay, meine Familie natürlich, aber ich wusste gar nicht, dass das so viele auch Fremden gegenüber so geben. Krass. Das ist was, wo ich schon sehr stolz drauf bin. Und die Musik und das Essen. Marokkanische Musik wird für immer meine liebste Musik sein. Ich liebe auch so französisch-marokkanische oder französisch-nordafrikanische Musik. Ich finde das einfach, wenn ich Musik höre für mein Herz, dann höre ich marokkanische Musik und so diese neuere marokkanische Musik, die ein bisschen mit Frankreich vermischt ist. Und das Essen ist einfach unbeatable. Ich esse es viel zu wenig im Alltag, to be honest. Auch weil es vielleicht nicht so gesund ist.
Aber. Und was ist denn so typisch marokkanische Küche?
Typisch marokkanische Küche ist Couscous, so wie keiner in Deutschland es checkt, weil was ist Couscous-Salat? Wirklich, das ist einfach nicht marokkanische Küche. Ist Couscous irgendwie in den Salat drin? Aber richtiger Couscous ist natürlich warm und da ist noch Gemüse oben drauf und eine ganz tolle Soße und am liebsten esse ich es mit, wie heißt das? Das ist diese Dickmilch. Wie heißt diese Dickmilch? Die,
Schmand?
Okay. Nee, so diese Milch, die so dickflüssig ist. Oh, ich hab vergessen.
Kefir?
Nee. Was anderes, was weniger gesundes. Ich habe gerade vergessen. Aber so eine dickflüssige Milch, die meine Oma dann immer uns gegeben hat in der Schüssel und dann hat man das reingepannt und dann war es so kalt und warm und so gut. Oder es gibt, vielleicht könnt ihr ja Fotos einblenden, weiß ich nicht, ob man davon ist. Es gibt Bastela, das ist so ein Gebäck, so Blätterteig obenrum, drumherum und es ist so leicht knusprig und in der Mitte ist dann Fleisch oder Fisch und mein absolutes Lieblingsfrühstücksgericht, weil ich finde wirklich, wir sind Brunch Kings und Queens. Man kann auch wirklich, also nur mit Frühstücksgerichten, marokkanischen, könnte ich den ganzen Tag verbringen, weil es so nice ist. Und mein Liebstes ist Msimmen. Msimmen ist so ein Blätterteiggebäck und das isst man so ein bisschen wie so ein Brot. Man beschmiert es mit Schmand und packt Honig drauf, sollte am besten warm sein und davon könnte ich wirklich jeden Tag so viel essen. Ich habe mich, weiß noch, als ich in Marokko war für dieses Buch, habe ich jeden Tag, weil es in meinem Hostel gab, so viel davon gegessen. Nach ein paar Tagen meinte ich so zu meiner Mutter, Mama, ich weiß gar nicht, ich bin doch hier so bei gutem Wetter und so Salzwasser, aber meine Haut ist voll schlecht.
Meine Mutter so, könnte das sein?
I don't know what it could be.
I don't know how to tell you.
Oh, das klingt richtig lecker.
Das klingt sehr, sehr lecker. Und das hast du uns ja auch heute mitgebracht, richtig?
Yes. Yeah.
Cool.
It's snack time.
Und jetzt kommen unsere super bezaubernden Kolleginnen auch rein. Das sieht schon mal total fantastisch aus.
Was ist das?
Super, danke schön. Danke. Das sieht so lecker aus.
Alter, wie viel. Vielen Dank.
Also, das ist ein Cinnamon. Das ist, also, ich finde es so witzig, dass ihr sagt, das ist so viel, weil ich dachte, oh, ich hoffe, das reicht. Aber es sind Girl, drei ein bisschen reicht. Große Cinnamon. Aber dann ist für das ganze Team was da. Und das ist Harsha. Und bei Harsha ist es so, dass wir dann immer so Honig haben auf so einem Teller daneben. Und dann packt man das so rein. Und bei Cinnamon ist es so, dass ich das gelernt habe von meinen Großeltern, dass wir sonntags dann immer Cinnamon hatten und Schmand drauf gemacht haben. Und darauf Konfitüre, Waldkirschmarmelade immer. Mhm. Oder Honig. Aber das ist schon so die deutsche Version, würde ich sagen, so Schmand. Mhm. In Marokko gibt es Lavash Kiri. Das sind dieses runde Käsezeug. Das gibt es auch in Frankreich, wenn ihr es mal probiert habt. Das ja, habe ich dann drauf
gegessen. Glaube ich, meine zu wissen. Ist es herzhaft eher? Oder
Lavash Kiri ist, also es geht vor allem um, da ist auch immer so eine Kuh drauf.
Ja, 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 da weiß ich. Ja. Okay, ja. Okay, ja.
Es ist so frischkäsemäßig, aber anders. Ich fand es immer cooler, weil es war so diese Form.
Ja,
auch
ja,
interessant.
Das ist
halt
viele so Käseprodukte es gibt. Beim Albanischen gibt es auch was, was ich auf Deutsch nicht beschreiben kann, was auch so eine Mischung aus Frischkäse, aber auch Feta ist oder so. Ah. Keine Ahnung, ich wüsste nicht, wie es auf Deutsch heißt.
Anyways. Warte, bis irgendein, ich freue mich schon drauf, in 2 Jahren irgendein neuer weißer Girl-Trend, weil man das bestimmt super proteinhaltig
ja,
ist.
Ja, ja.
Ist es so,
dann ist es auf einmal ausverkauft.
Ja, ja, ja. Aber dann wird keiner sagen, dass es albanisch
nee.
Ist.
Okay, let's try, würde ich sagen. Sieht schon so fantastisch aus.
Ja, reißt es euch gerne einfach ab.
Das ist so schön warm.
Also ich nehme mir mal, kannst du noch mal sagen, wie das heißt?
Das heißt Harsha.
Ich reiße jetzt noch ein Stück.
Oh. Oh, toll, unsere Crew hat es noch extra warm gemacht. Okay, jetzt bin gespannt auf deinen Taste-Test und dann beiß ich rein.
Genau, wie ich mir vorgestellt habe. Sehr lecker.
Und jetzt musst du dir vorstellen, dass es so halt Schmand. Ich finde, da gehört, wenn es dieses Frische noch so drauf ist, ist wirklich. Ach. Morgens
ich muss sagen,
so
ich mag
nice.
Schmand nicht so, so gerne. Ich finde es so besser, glaube ich.
Okay.
Aber ich werde es trotzdem probieren.
Man könnte auch Nutella drauf machen. Das macht meine Schwester, glaube ich.
Also wenn du Nutella hast, sonst wieder. Oder jede andere Haselnuss.
Muss man das bei RTL auch machen?
Wenn wir kein Geld von dem bekommen. Okay. Jetzt probiere ich das mal. Mm. Ist das Maismehl?
Ich glaube schon. Das Ding ist, es ist immer so witzig, ich weiß nicht, wie ihr seid. Ich habe das ganze Kochenlernen davon absolut geskippt. Also ich weiß nicht, was
Hauptsache schmeckt. Ich glaube, es ist kein Mais mehr, aber es ist so. Also ich beiß hier gerade für alle, wir müssen das ja immer beschreiben. Man kann uns nämlich auch sehen, aber viele hören uns auf Spotify und Apple Music und Co. Ich habe es jetzt in Dreiecke geschnitten. Das ist so eine Art, sieht aus ein bisschen wie so ein Küchlein aus Teig. Und es ist so ein bisschen sandig in its best way possible. Also wahrscheinlich irgendwie Grieß. Schmeckt sehr lecker.
Mhm. Danke.
Und was isst man dazu normalerweise?
Das würde man so in Honig dippen. Honig mit
Kann
Butter.
Ich mir gut vorstellen.
Ja, Honig mit Butter.
Boah, das schmeckt sehr lecker. Und das hast du extra für uns aus Düsseldorf besorgt, obwohl du aus Köln kommst.
Ja, ich finde halt, in Düsseldorf hat man ja die gesamte Ellerstraße. Da ist einfach viel Marokkanische. Und ich kenne eine Bäckerei dort, wo ich weiß, es wäre gut. Es gibt hier in Mülheim auch einen Spot, wo man viel Marokkanisches kriegen kann und auch bei so einem marokkanischen Bäcker im Cinnamon kaufen. Aber ich war sowieso in Düsseldorf und dann NRW.
Ich liebe die Snacktime immer.
Du hast selber gar nicht gesnackt. Du musst jetzt auch.
Ich weiß ja schon, wie es schmeckt.
Na gut. Dann kaue ich mal einmal auf.
Stimmt, eigentlich, das habe ich kurz überlegt, ob ich marokkanischen Tee hole, weil das ist ja eigentlich, ne, das muss man dazu trinken. Aber dann fand ich es ein bisschen läppisch, dass ich euch dann irgendwie so Teekanne marokkanischen
Tee. Ja, voll der Vibe, wird auch total eigentlich hier in unseren Gemischwaren anpassen. Nächstes Mal dann. Also, man merkt, du fühlst dich Marokko verbunden, wir jetzt auch durch den Snack. Super, super lecker.
Sehr, sehr lecker.
Und durch diese Reise, die du gemacht hast, ist das Ganze ja noch intensiver geworden. Jetzt wollen wir nochmal zurück auf dich und deinen Vater blicken. Ihr hattet zeitweise keinen Kontakt. Magst du teilen, warum?
Ich glaube, wir haben auch, als ich zu Hause gewohnt habe, es war wie keinen Kontakt haben, weil wir irgendwann einfach nicht mehr miteinander gesprochen haben. Und er das auch wirklich so kommuniziert hat, teilweise auch nach außen, dass er das ein bisschen aufgegeben hat mit der Erziehung von mir, weil das zu kompliziert für ihn geworden ist. Also ich weiß noch einen Moment, bei dem ich, glaube ich, daneben stand oder das hat mir jemand erzählt. Es fühlt sich auf jeden Fall so an, wenn ich dran denke, dann habe ich so vor mir, wie das passiert ist. Aber kann auch sein, dass mir jemand erzählt hat damals. Und da hat er jemand anderem erzählt, einem anderen Onkel dort, Ich nenne die alle Onkels, ne? Das sind natürlich nicht meine Onkels.
Ja, wir kennen das.
Random Dude so.
Ich habe auch so 500.
Einer meiner 1000 Onkels halt. Erzählt hat, dass er meine Erziehung einfach abgegeben hat. Dass er gerade nicht weiß, was bei mir los ist, weil er hat die Erziehung an seine Frau abgegeben.
Krass.
Und ich würde schon sagen, dass ich rebellisch war, aber so, wenn ich mir die anderen Teenage Girls aus meiner Klasse und so angucke, denke ich mir, it was not that deep. Ich hatte nie Probleme in der Schule, ich war voll brav, ich war strebbereit.
Ich habe Heroin genommen oder so.
Mittlerweile merke ich, dass es Probleme waren von anderen. Denken so. Mir so, ihr hattet so easy Probleme. Ich habe diskutiert und ein bisschen habe ich missgebaut. Aber so, ich habe diskutiert, that's it. Ja, das deswegen hat sich's nach dem Ausziehen, ich bin dann relativ direkt nach dem Abi ausgezogen fürs Studium, habe meinen Eltern gesagt, dass ich mich überall beworben habe, habe ich nicht. Ich habe mich wirklich nur da beworben, wo es weit genug weg wäre. Das
habe ich sehr oft schon gehört. Ja, aber manchmal geht's nicht anders, ne? Nein. Die hätten das wahrscheinlich anders gar nicht akzeptiert, oder?
Genau. Und es ist wirklich der beste Step, weil man muss sich aus dieser Situation rausnehmen, sonst merkt man das gar nicht. Man muss, glaube ich, einmal raustreten aus diesem Konstrukt. Und für sich selbst sich entwickeln können. Und ich glaube, dass man sich da dann auch verlieren kann. Also ich würde jetzt nicht einer Person, die sehr behütet, so wie bei mir, aufgewachsen ist, mit sehr, sehr vielen Regeln, raten, direkt nach Berlin zu ziehen. Weil ich glaube, das kann dann schon ein krasser Clash sein. So.
Kann sich auch sehr schnell verlieren.
Ja. Mhm. Und ich hatte damals sogar kurz darüber nachgedacht, weil ich so ein Jobangebot bekommen habe, kurz danach meinen ersten Medienjob in Berlin. Und habe mich dann wirklich dagegen entschieden, bewusst, weil ich dachte, ich glaube, ich bin noch nicht bereit, in so eine große Stadt zu gehen. Und in eine Stadt, von der ich, also es war so richtig so gutbürgerlich, wie ich danach gedacht habe. Ich so, ja, ach, ein bisschen, ich dachte, die nehmen alle Drogen und so. Ja. Also so ist es ja auch nicht. Aber irgendwie habe ich gedacht, ich verliere mich da zu sehr und ich brauche erstmal so meinen Raum in einer etwas kleineren Stadt und auch in NRW, um trotzdem zu meinen Eltern zurück zu können und zu meiner restlichen Familie. Deswegen, ja, war es ein guter Step, auszuziehen, aber ich war dann trotzdem so nah, dass ich halt nach Hause fahren kann und konnte. Und da haben wir dann auch lange nicht miteinander geredet. Einfach, weil keiner hat sich gemeldet. Also ich habe es nicht gemacht, weil ich wollte weg. Und ich würde sagen, bis heute, es ist der Job der erwachsenen Person, des Vaters, des Babas, die größere Person zu sein und sich dem Kind zuzuwenden. Und ich habe es manchmal versucht und ich würde das jetzt auch noch machen und sagen, hey, lass doch mal treffen, wenn ich wüsste, dass es mit ihm möglich ist, eine wahre Liebe und Beziehung auf Augenhöhe aufzubauen. Und ich glaube, gerade ist die Zeit noch nicht reif. Vielleicht entwickelt sich das. Aber mein Eindruck und meine Realisation irgendwann war, ich möchte es anders machen als viele Frauen auch in der Generation vor mir, die dann schon ihr Leben gelebt haben ganz oft und Dinge halt gemacht haben, wie sie wollen, alleine gelebt haben teilweise oder mit ihren Partnern und da dann das gemacht haben, worauf sie Bock hatten. Dann aber, wenn sie nach Hause gegangen sind zu ihrem Barber, trotzdem noch so gespielt haben, weil man sich denkt, ja komm, ne, der Arme, der ist jetzt alt, ich habe keinen Bock darauf. Und dann tut man halt so für den so. Zum Beispiel, man tut so, dass der Partner muslimisch ist, obwohl er es nicht ist. So ein Beispiel, was ich öfter mitbekommen habe. Oder man tut so, als würde man sich anders kleiden, als man es eigentlich in seiner Freizeit tut. Man baut Geschichten aus dem eigentlichen Alltag so ein bisschen so um, dass sie elternfreundlich sind, solche Sachen. Ich habe irgendwann realisiert, ich finde, das ist keine Beziehung auf Augenhöhe und das ist keine wahre Liebe. Und ich glaube, das gibt mir dann nichts, mit dir Kontakt zu haben, Barbara. Wenn du mich nicht bedingungslos lieben kannst und wenn ich weiß, wenn du einfach vorbeikommen würdest in meinem normalen Alltag und ich mache Dinge, die aus meiner Sicht komplett okay sind, mit denen ich niemandem schade, wenn du mich da siehst, dann wirst du richtig enttäuscht sein und würdest denken, das ist nicht meine Tochter, ich will nichts mit ihr zu tun haben. Wenn das der Fall ist, dann ist das für mich keine Beziehung. Und deswegen will ich dann auch nicht nach Hause kommen am Sonntag und irgendwas anderes schauspielern und so tun, als wäre alles okay, damit alle glücklich sind, sondern dann will ich lieber keinen Kontakt.
Was mich oder uns jetzt noch natürlich interessiert ist, hat dein Papa das Buch gelesen? Wenn ja, wie hat er reagiert darauf? Du hast ja auch in deinem Buch direkte Fragen an ihn adressiert. Hast du darauf Antworten bekommen oder?
Ja, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob ich antworten wollte, wenn wir ganz ehrlich sind, weil ich denke mir die ganze Zeit, ich hätte das jetzt gerne, so ein Barber, mit dem ich über alles reden kann. Aber gleichzeitig ist das ja gar nicht die Prägung, die ich mein Leben lang hatte. Also ich glaube, ich wäre auch echt überfordert, wenn mein Barber jetzt plötzlich kommen würde und sagen würde, lass uns mal über Gefühle reden. Ich wäre gar nicht ready. Wir werden beide nicht ready, das wäre so weird. Ich glaube, ich würde abhauen. Ich würde sagen, oh nee, doch nicht.
Voll cringe irgendwie.
Ja, voll cringe. Wirklich so wäre ich. Ich wäre wirklich so, Deswegen, ich muss sagen, ich bin auch Teil des Problems, weil ich so geprägt bin. Ich glaube, ich könnte das gar nicht. Also bitte beantworte die schwierige Frage. Aber ein Teil von mir hat, als ich habe halt so Briefe geschrieben zwischen den Kapiteln und habe da unter anderem Fragen gestellt. Und das war so mein Weg, mir zu denken, falls du es liest, Barbara, und ich glaube, das hat er schon. Ich weiß bei einem Teil, dass er es gelesen hat, bei den Briefen weiß ich es nicht 100%, dass er sich darüber alleine Gedanken macht und das vielleicht etwas in ihm bewegt, damit, wenn wir uns das nächste Mal treffen, irgendwann andere Gespräche möglich sind. Es war jetzt gar nicht so ein Ding von, sag mir die Antworten. Einfach denk drüber nach.
Das hilft auch. Ein Gefühl.
Und ja, ich habe ihm, bevor das alles in Druck und so gegangen ist, die Passagen geschickt, in denen er wirklich vorkommt. Auch aus rechtlichen Gründen so. Aber ich habe es auch vorher immer meiner Mutter geschickt, damit ich weiß, meine Familie ist d'accord damit, die finden das okay. Trotzdem habe ich am Ende dann gedacht, okay, ich will es ihm trotzdem nochmal schicken, dass er drüber liest. Aber er hat geschrieben, ja, ich lese mir das durch und meinte dann relativ kurz danach, dass das für ihn fein ist. Er sieht ein paar Sachen anders, Punkt auch immer. Ich sehe ein paar Sachen anders, Punkt. Aber ist okay, kannst du schreiben, Punkt.
Kann dann noch der Daumen, den schicken Peter auch immer
aber
gerne.
Er schickt sonst auch immer ein. Aber immer Punkt, ja, Punkt. Und ich meinte dann, ja, okay, cool, möchtest du vielleicht noch drüber reden oder lieber nicht? Also ich habe ihm beide Türen offen gelassen und meinte, ja, wir können über zwei Sachen reden. Er hat geantwortet, wir können kurz über zwei Sachen reden. Oh. Also es war schon so klar.
Okay, Zeitangabe, okay.
Ja, war so, komm. Und dann haben wir telefoniert und er hat mir halt einfach so eine Stelle aus dem Buch genannt, wo es darum geht, was mein Onkel gesagt hat. Und das ist eine Situation, in der er mir damals schon das Gleiche gesagt hat, wie das, was er mir dann am Telefon gesagt hat. Und zwar, dass es nur ein Witz ist. Und es ist nicht nur ein Witz gewesen. Es hat auch noch viel mehr ausgesagt, wie ich dort schreibe. Und ich war dann halt so, okay. Das hat er so damals auch gesagt, als ich 16 war. Fein. Cool. Das war dann das Gespräch.
Also die Stelle hast du drin gelassen?
Ja, ja. Nein, es ging ihm auch gar nicht darum, dass ich es ändern soll. Sondern es ging ihm darum, dass ich es falsch verstanden habe, weil es war nur ein Witz. Und ich beschreibe halt in der Stelle, dass es nicht nur ein Witz war. Und meine Mutter zum Beispiel auch verstanden hat, dass es nicht nur ein Witz ist. Also es war halt so dieses typische, ja, ich weiß, also es ist ein sexistischer Witz, aber es ist halt nur ein Witz. Er meint das nicht so. Also okay.
Ja, wie oft man den Satz
schon hört. Wir haben ja natürlich nie irgendeine wahre Grundlage.
Nein.
Und trotzdem muss ich sagen, also ich meine, ich habe ja jetzt auch ein paar Sachen geshared, du auch. Und wir wissen auch, unsere Eltern hören und gucken den Podcast. Und dann denkt man sich ja schon, so man will die ja jetzt auch nicht in ein schlechtes Licht rücken. Ich meine, du bist ja auch Journalistin, es sehen Kollegen, es sehen Freunde, es sehen alles, sieht die Community. Hattest du trotzdem Angst, obwohl du eigentlich so das Approvement bekommen hast, ne, kannst du veröffentlichen?
Ich glaube, warum es für meine Familie gar nicht so deep ist, ist, weil die mich halt kennen. Die war schon immer so. Also die waren so, und auch glaube ich in der Community, ich habe immer so einfach erzählt allen, so ja, nee, ist gerade nicht so gut, ich sehe das voll anders. Und da war ich auch ein bisschen radikaler, muss ich sagen. Also ich glaube, das ist schon eine sanftere Version, weil ich mit Abstand, glaube ich, auch sanfter geworden bin und mit dem Alter, ich bin jetzt schon 25, jetzt auch einfach reifer. Aber ich habe mir eher Gedanken darüber gemacht, das habe ich meiner Lektorin auch oft gesagt, was ist, wenn Menschen, die zum Beispiel, also sehr rechte Menschen, rechtsextreme Menschen, rassistische Menschen das lesen und das als Anlass nehmen, um ihren Rassismus zu legitimieren, weil man dann ja gerne irgendwie als Token benutzt wird, wenn man das richtig sagt.
Das ist kein Anlass. Rassismus an der Stelle. Für euch.
Und meine Lektorin meinte halt so, als ob die dein Buch lesen. Erstens, die lesen nicht dein Buch. Bei denen geht es nicht darum.
Die sehen den Namen.
Bei denen geht es nicht darum, ernsthaft die Perspektive von migrantischen Frauen zu verstehen. Denen geht es nicht darum, wirklich eine offene Migrationsdebatte zu führen. Und wenn man mein Buch liest, und davon bin ich mittlerweile auch wirklich überzeugt, wenn man es wirklich von Anfang bis Ende liest, ist mein Buch kein Anlass, um rassistisch zu sein. Ich habe das auch vor allem im letzten Kapitel nochmal verdeutlicht. Ich finde es krass, dass man sich als Person, die einer Minderheit, einer gesellschaftlichen Minderheit angehört, so oft Gedanken darüber macht, was das eigene Handeln bedeuten kann für die eigene Peer Group, also für Menschen, die so aussehen wie man selbst und wie die halt zum Beispiel dann auch diskriminiert werden könnten, wenn man nur einen Fehler macht. Ich weiß noch, einmal bei einem Job war das tatsächlich so, dass ich irgendwie den Job nicht mehr machen wollte und es war ganz am Anfang, also als ich so 19 war oder so und ich hatte irgendwie Angst, da war irgendwie blöd zu kündigen oder damit aufzuhören und habe dann mit einer weißen, nicht-migrantischen Freundin drüber gesprochen und war so, boah, shit, weißt du, wenn ich da jetzt so kündige und die dann ein schlechtes Bild von mir haben, ich bin, glaube ich, die erste migrantische Person, die da je gearbeitet hat, am Ende lassen die dann nie wieder so eine andere migrantische Frau da arbeiten oder so, weil die dann ein schlechtes Bild von uns haben. Und die war erstmal so voll überrascht, dass ich diesen Gedanken hatte und dann hat sie mir ernsthaft geraten, ja, okay, dann mach das vielleicht lieber nicht.
Aber Leute, das ist ja so, also es sollte nicht so sein. Aber also, ne, wir haben irgendwie ja eine Verantwortung mit allem, was wir sagen, eben weil so speziell drauf geguckt wird.
Mhm.
Also,
aber ich fand's krass.
Das ist ein bisschen witzig. Aber ich habe vorher gesagt, nee, ist doch egal, das wäre irgendwie auch nicht gut gewesen.
Da kam die mal auch ein bisschen so verwirrt. Was mache ich jetzt? Aber das ist auch mein Eindruck, wenn man über schlechte Erfahrungen spricht mit anderen migrantischen Personen oder mit einem Migradad, dass ganz viele Migra-Girls auch allein schon in Freundschaft mit nicht-migrantischen Freundinnen das Gefühl hatten, nicht teilen zu können, was zu Hause abgeht. Und diese Gedanken hat sich eine Lisa oder eine Lena einfach nicht gemacht, weil für sie klar war, nur weil mein Vater mich zum Beispiel schlägt oder so als Beispiel, wird ja jetzt keiner denken, dass alle weißen deutschen Väter ihre Kinder schlagen. Obviously, es wird darum gehen, dass Lisa Probleme zu Hause hat und wir müssen alle darüber reden und uns Gedanken darüber machen, wie wir sie retten können und ihr helfen können. Und dass ich mir diese Gedanken aber schon gemacht habe, hat damit zu tun, dass sehr rassistische Menschen in Deutschland uns das Gefühl gegeben haben, dass wir nicht über unsere Probleme reden können, ohne dass dann Abschiebung droht. Das ist nicht die Lösung. Mein Vater ist ein toller Teil dieser Gesellschaft. Und genauso wie bei vielen anderen nicht-migrantischen Dads ist es aber so, dass er ein paar Sachen aus meiner Sicht als Tochter auf jeden Fall reflektieren sollte und dass manche Sachen in der Beziehung nicht so gut liefen. Das heißt nicht, dass jetzt alle Migra-Dads so sind. Das heißt nicht, dass alle Migra-Girls die ganz gleichen Probleme haben. Aber es heißt schon, dass wir darüber sprechen sollten, finde ich, wenn wir Problems haben. Wir sollten uns den Raum nehmen. Nur weil da irgendwelche Rechten irgendwie für uns den Raum eingenommen haben. Ich finde, wir sollten den Space einnehmen, weil wir das viel besser können. Wir können besser darüber reden als ja, zum Beispiel so manche Politiker gerade, die für die ganzen Töchter in Deutschland sprechen wollen.
100%. Da gehe ich absolut mit. Und das war ein schönes Fast-Schlusswort, denn wir sind auch schon fast am Ende angelangt. Ich glaube, das ist wirklich eine Folge, in der sich sehr, sehr viele Migra-Töchter vor allem wiederfinden können. Deswegen danke, dass du hier warst. Danke, dass du so viele gute und wichtige Dinge mit uns geteilt hast. Wir haben ja am Ende die Rubrik Last Words und wir sagen eigentlich normalerweise immer ja themenspezifisch, dass man ein Wort an die Community richten soll. Wir dachten aber, bei dir wäre schön, wenn du Worte an deinen Baba richten würdest. Dinge, die du ihm gerne sagen würdest. Hm. Kannst du gerne Zeit nehmen. Die Kamera ist dort und the stage is yours.
Damn, das ist hart.
Also nur, wenn du dich damit wohlfühlst.
Ja. Ich hoffe, dass wir eines Tages zusammen an einem Tisch sitzen können und ich kann akzeptieren, was für ein Mensch du bist und du kannst akzeptieren und vielleicht sogar ein bisschen stolz darauf sein, was für ein Mensch deine älteste Tochter ist.
Yes.
Danke dir, danke für die Last Words, danke für alles, was du gesagt hast.
Ja, ja, und wenn es euch da draußen auch gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Kanal, bewertet den sehr gerne, damit ihr es nicht verpasst, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt
Gemischtwarenladen. Und wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, dann wisst ihr vom Buch Baba Issues, wir haben schon mehrmals gesagt, da hört ihr noch mehr von Tisnims Geschichte.
Yes.
Ciao. Bis dann.